Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi wieder an, ich begrüße Sie ganz herzlich an der weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily, Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Investor Leonhard Fischer. Leni, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Vielleicht die erste Frage: Was ist für dich das Thema der Woche, die interessanteste Schlagzeile der Weltwirtschaft, die dir aufgefallen ist?
Naja, also die ich am amüsantesten fand, fangen wir damit an, dass Elon Musk 500 Milliarden Privatvermögen erreicht hat. Damit heißt es, er wäre der reichste Mensch, der je auf der Welt gelebt hätte. Das ist nicht so ganz klar, weil der berühmte Banker Jakob Fugger galt eigentlich immer als der reichste. Das wird immer rechnet an Prozent am GDP. Aber lassen wir diese Kleinigkeiten. Er ist auf jeden Fall extrem reich mit 500 Milliarden. Aber was das Interessanteste daran ist, Tesla ist an seinen historischen Höchstständen. Und das waren die Kurse, die wir letztes Jahr im Herbst um diese Zeit hatten. Ja, ein bisschen später, Ende November, Dezember hatten, nachdem Donald Trump zum Präsidenten gewählt war und die berühmte Bromance gefeiert wurde zwischen Trump und Elon Musk, die ja dann schnell auseinandergefallen ist. Woraufhin es ja allgemein hieß, jetzt hat sozusagen Tesla ein Problem. Sie können eigentlich keine Autos mehr verkaufen. In Europa kauft man schon aus Prinzip keine von diesen rechten Typen Elon Musk. Und jetzt hat er sich aber auch noch mit Donald Trump angelegt. Die Aktie war dann auch im April entsprechend relativ stark gefallen und ist jetzt wieder in den Highs. Nur, dass eben das klar ist, die Tesla-Firma wird bewertet mit fast 1,5 Billionen, also 1.500 Milliarden US-Dollar. Da können wir so ungefähr die 8 größten deutschen Firmen reinstecken in den Sack, die nicht so viel wert sind. Und man fragt sich eigentlich, warum. Jetzt schaust du mich so fragend an. Ich kenne die Antwort auch nicht. Die wahrscheinlichste, die ich geben würde, Elon Musk hat inzwischen eine Art schon ja fast gottähnlichen Status an den Kapitalmärkten erreicht. Und seine neue Story für Tesla, die er ja seit einem halben Jahr verbreitet, ist ja, dass sie weit über das Thema Auto hinausgehen werden. Er sieht Tesla ja als die Robotikfirma Nummer 1 in den USA und als den einzigen veritablen Wettbewerber mit den Chinesen, die ja sehr viel in Robotik investieren. Und diese Mischung aus Robotik und KI, da vermutet Musk den ganz großen Zukunftstreiber. Also sie sind sozusagen weit über die Autos hinaus. Aber es ist trotzdem faszinierend zu sehen. Ich meine, wenn wir hier in Europa, wir backen so kleine Brötchen, wenn man das sieht, das finde ich schon fast belustigend.
Und was ist deine Analyse zu Tesla? Ist das überbewertet? Ist das besser Finger weg als Privatinvestor? Oder sagst du, ja, das ist auch aufgrund oder womöglich auch mitunter wegen Elon Musk ein valables Vehikel zur Investition für die Zukunft?
Diese Frage würde ich, also dann, wie es heißt, so schön, das beantworte ich nur in Anwesenheit meiner Anwälte. Also ich kann sie dir nicht beantworten. Tesla ist ein Spezialwert. Wenn man als Privatanleger in diesen Wert investiert, dann weiß ich nicht, ob man das Investition oder Spekulation eher nennen sollte. Man kann das machen, man muss nur einfach die Risiken sehen. Ist ja zwischen April und jetzt hätte man ja auch wieder viel Geld verdient, wenn man sie gekauft hätte. Ich persönlich kann sie nicht bewerten oder analysieren, weil diese Firma lebt nicht von klassischen Analysezahlen, wie viele Autos, welche Marge, welche Profit, welcher Verschuldungsgrad. Sie lebt von der Fantasie, die Elon Musk auslöst. Sie lebt von der Fantasie, dass vielleicht Tesla der große Roboterproduzent wird. Kennst du diesen Film iRobot? Wo dieser eine große Konzern fast alle Roboter produziert. Vielleicht wird Tesla das, dann ist die Bewertung noch nicht ausgereizt. Vielleicht wird es nicht. Du musst es fast in der größeren Frage sehen, die diese Woche sehr viel diskutiert wird, insbesondere in den angelsächsischen Zeitungen, über das Thema, sind wir in einer Blase oder nicht? Also der amerikanische Aktienmarkt hat neue Höchststände erklommen, ja nicht nur die Tesla-Aktie, höher denn je. Ich weiß noch, wie alle im April das Ende rausgerufen haben. Ist aber nicht nur der Aktienmarkt, auch der Goldpreis Das war ja unser Lieblingsinvestment seit Anfang des Jahres, ist auf neuen Höchstständen. Das sind schwindelerregende Bewertungen. Und da ist natürlich die Diskussion im Gange. Warum wächst die amerikanische Wirtschaft überhaupt noch? Trotz der Zölle war ja alles anders prognostiziert von den vermeintlichen Experten. Da ist die neue Theorie ja eigentlich hauptsächlich wegen der super Investitionen in künstliche Intelligenz. Die Zahlen sind auch ganz interessant. Also diese Investitionen machen ungefähr 4 bis 5% des amerikanischen Bruttosozialproduktes aus, also diese Tech-Investitionen. Sie werden aber verantwortlich gemacht für faktisch 92% des GDP-Wachstums in diesem Jahr. Also sie sind ein entscheidender Beitrag. Wenn die jetzt zurückgehen, gibt es dann einen Crash. Da gibt es diese zwei großen Argumente, die sagen, es ist überinvestiert, dann gibt es den Wirtschaftswachstumseinbruch und dann gehen die Börsen übermäßig runter. Das Gegenargument ist, diese AI-Investitionen sind nicht, wie heißt es so schön, gehebelt, also nicht übermäßig stark mit Schulden finanziert, wie damals die Immobilienkrise 2007. Und von daher, ja, vielleicht sind das Fehlinvestitionen und dann korrigiert die Börse mal. Also es tobt eine erbitterte Diskussion zwischen den Optimisten und den Pessimisten. Der Kreditmarkt wird dabei auch herangeführt. Es ist gerade eine Firma pleite gegangen, die heißt First Brands in Amerika mit gigantischen Schulden, die man nicht mal genau kannte. Also man nennt die Firma inzwischen eine Blackbox. Da gibt es diese moderne Finanzalchemie. Banken direkt sind kaum noch die Kreditgeber. Private Fonds, sogenannte Private Credit Lending, opake Strukturen, undurchsichtige, verschachtelte Finanzierungsmodelle. Wenn du mich fragst, das ist die eigentliche Achillesferse des Finanzsystems, dass wir inzwischen die Regulatoren regulieren die Banken, aber der Hauptteil des Kreditgeschäftes in Amerika, die größten Kreditgeber sind in Amerika nicht mehr die Banken, sondern die sogenannten Nichtbanken. Und niemand weiß eigentlich ganz genau, was da passiert. Da schlummert für mich die Gefahr. Meine Meinung bleibt bestehen. Wir waren ja sehr bullish im Frühjahr. Ich würde jetzt einen Großteil der Gewinne mitnehmen und einfach mal zuschauen.
Was hörst du da aus Investorenkreisen, auch in Analystenkreisen? Bereitet man sich da schon auf diesen besagten Crash vor oder ist man da noch reserviert? Ist man da noch bullish, wie du sagst? Ist man da noch am Vollgas geben?
Ja, du musst dir mal überlegen, wie das Leben eines, sagen wir mal, Investmentprofis aussieht. Eigentlich leidet die ganze Branche unter dem, was Psychologen kognitive Dissonanz nennen. Also man möchte eigentlich so gar nicht so richtig die Realität wahrnehmen, denn die Branche verspricht ja dem Kunden, inzwischen übrigens auch in Deutschland will man ja Trade Republic mit Private Equity Anteilen, also hochgradig auch kreditfinanzierten Investitionen in Firmen, will man ja hohe Renditen versprechen. Aber jeder weiß, dass hohe Renditen nur mit hohem Risiko verbunden erreichbar sind. Aber über das Risiko möchte keiner reden, dann will keiner mehr investieren. Also gibt es so eine Art Kollektivdruck. Und du wirst überrascht sein, wenn du das wirklich siehst, fast alle machen eigentlich immer gemeinsam dasselbe. Und von daher die Diskussion über diese Möglichkeit einer Krise ist mehr fast in den Gazetten und unter den, ja, sagen wir mal, Analysten. Die Investoren sind eigentlich ziemlich voll investiert, weil wenn du es nicht bist, dann verlierst du zu schnell deinen Job, wenn die Kurse weiter steigen.
Und Krypto, da wird ja ein Oktober des Wachstums auch reine in die Höhe schnellende Kurse werden da prognostiziert. Wie
Wo
sieht es
jetzt?
da aus im Kryptobereich,
Aber die werden ja
Bitcoin,
immer.
Ethereum?
Ja gut, die werden ja nun lange schon prognostiziert. Es ist eigentlich, ich hätte gedacht, es wäre noch stärker gestiegen mit diesen ganzen Trump-Modellen, der ja das, die Kryptoindustrie faktisch ja schon irgendwo, naja, ich will nicht sagen subventioniert, aber befördert, auch im Interesse der Familie. Es gibt ja, die haben ja ihre eigene Kryptowährung auch schon auf den Markt gebracht und viel Geld damit verdient. Darin siehst du, dass die Kryptowelt, naja, da muss man natürlich auch wissen, wo da der Beschiss ist, also oder die Verarschung, kann man es mal direkt bei Trump-Dollars und sonst was, und wo dort, sagen wir mal, ja, nachhaltige, zumindest interessante Investitionen sind. Bitcoin ist natürlich ein interessantes Instrument. Es hat einen Riesenvorteil allen anderen gegenüber. Du kannst jederzeit das Land verlassen mit dem Geld, ja, nicht mal in der Tasche, sondern nur als Code in deinem Kopf abgespeichert. Das kannst du mit keiner anderen Assetklasse. Das ist vielleicht eines der größten Vorteile, das Bitcoin genießt.
Und wenn wir nochmals kurz den Bogen schlagen zu Elon Musk, der ist ja unglaublich reich geworden, der reichste Mann, Mensch der Geschichte, haben wir vorhin besprochen. Was ist eigentlich für dich da die zentrale Leistung? Was hat Musk gegenüber allen anderen, die da nicht so reich sind wie er, wenn man da Reichtum als Nominalverb für Erfolg nimmt? Was hat er speziell gut gemacht aus deiner Sicht?
Ja gut, also wenn man seine also berufliche Geschichte anschaut, hat er ja zwei Dinge miteinander vereint, die außergewöhnlich sind. In dem Ausmaß wahnsinnig visionäre Sachen. Einer der Haupttreiber seines Vermögens ist ja gar nicht mehr Tesla, sondern SpaceX. Und das ist ja fast eine Privatveranstaltung, die er aus dem Boden gestampft hat und von deren Satelliten heute unheimlich viele abhängig sind. Nicht zuletzt auch, als auch die Ukraine sie dringend gebraucht hatte in den ersten Jahren des Krieges. Also diese ungeheuren Visionen, die weit über das hinausgeht, was ein normaler Mensch sich, wenn er eine Vision hat, morgens ausdenkt. Und das Zweite, eine ungeheure Risikobereitschaft, alles auf eine Karte zu setzen. Also wenn du solch einen außergewöhnlichen Erfolg haben willst, dann musst du, wie gesagt, müssen drei Dinge zusammenkommen. Und das ist mathematisch nicht immer sehr wahrscheinlich. Du musst eine ungeheuer starke Neigung für wahnsinnig visionäre und dann zukunftsträchtige Gedanken haben. Du musst bereit sein, alles, dein ganzes Geld, deine ganze Existenz, alles, was du bist, deine Arbeit, auf eine Karte zu verwetten, nämlich auf diese Vision. Und dann musst du drittens auch noch möglichst recht behalten, dass diese Vision auch irgendwann zur ökonomischen Realität reift. Du wirst immer nur von denen hören, die es geschafft haben. All die, die auf diesem Weg gescheitert sind, von denen wirst du nicht lesen. Also das ist ein faszinierender Weg, aber das ist Risikobereitschaft, ist eine der Schlüsselfähigkeiten, die du für so einen Weg haben musst.
Vom visionären Musk kommen wir zu den visionären Politikern in Deutschland. Da
Ja.
war diese Woche die Ministerklausur. Was ist da deine wichtigste Erkenntnis, dein Takeaway von dieser Ministerklausur?
Naja, also wenn wir jetzt von den Dimensionen amerikanischen Superoptimismus, Börsenkurse in der Stratosphäre, Investitionen in die Zukunft, künstliche Intelligenz, Robotik in der Stratosphäre, Dinge, wie den Gigantismus, den wir den Amerikanern immer schon ein bisschen auch kritisch unterstellt haben, in neue Dimensionen bringt, sind wir jetzt auf der härtesten Realität des bundesrepublikanischen Alltages, nämlich einer Klausur der sozusagen des Kabinetts, wo man wirklich nur noch sagen kann, der Berg kreiste und gebar eine Maus. Also die internationale Presse hat diese Klausur eigentlich gar nicht wahrgenommen, was einen auch nicht überrascht, weil ja auch nicht besonders, ich habe auch nicht viel vernommen, was da entschieden wurde. Was mir aufgefallen ist, was so ein bisschen ja, fast posaunt wurde, war der Maßnahmekatalog gegen Bürokratisierung in Deutschland. Hat es ja zumindest in die deutsche Presse geschafft. Da stehen die allgemeingültigen Sachen drin. Wir wollen ab jetzt also nie mehr wieder sündigen und werden ja viel besser. Aber ein bemerkenswert, und wir werden überhaupt die Ämter digitalisieren, das haben wir ja auch, das wird ja auch schon seit Jahren verkündet. Nein, aber ich fand einen Satz bemerkenswert darin. Erschreckend. Da wurde also gesagt, ab jetzt versprechen wir, dass wenn Brüssel bürokratische Maßnahmen ergreift, wir diese nicht noch schlimmer bürokratisieren. Also Brüssel, das bereits als Zentrum, als sozusagen Epizentrum der Bürokratie verrufen ist, erlässt also, wie wir alle wissen, seit Jahren in zunehmender Geschwindigkeit bürokratische Hemmnisse für die Wirtschaft. Und die deutsche Bundesregierung schafft es also in einer Klausur, sich zu versprechen, dass sie sagen, diese großen bürokratischen Maßnahmen, die werden wir jetzt nicht noch mal verstärken, womit sie aber zugeben, dass sie das wohl in der Vergangenheit ständig gemacht haben. Und da sitzt man noch dann als Normalbürger da und denkt sich, oh je, oh je, oh je, das habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Ich dachte immer, es wäre alles Brüssel in Schuld. Aber nein, selbst wenn Brüssel sich was ausdenkt, müssen sie in Berlin das Ganze noch mal extra verpacken und noch größer machen. Und sie geben es sogar selber zu. Das war für mich die eine Erkenntnis dieser Klausur. Ansonsten, ja, also für den Herbst der Reformen ein Non-Event. Dazu passt eine Umfrage, die ich auch erschreckend finde. Jetzt nicht, ob jetzt gerade die März beliebt ist oder nicht, das lassen wir mal alles außen vor. Eine Umfrage, bei der 56% der Befragten gesagt haben, dass sie nicht oder gar nicht zufrieden sind mit dem Stand der Demokratie in Deutschland. Das finde ich erschreckend. Gegenüber 42%, die zufrieden sind. Das heißt, wir haben eine politische Elite, die konsequent am Volk vorbeiregiert. Also wenn 56% der Bevölkerung beginnen, das Vertrauen in diesen demokratischen Prozess zu verlieren, ist das ein sehr, sehr gefährliches Zeichen. Interessanterweise, die Partei mit 75% also Anhänger, die diesen demokratischen Prozess wahnsinnig trauen, sind die Grünen. Und da möchte man fast als Zyniker sagen, das verwundert nicht. Denn nur in diesem opaken deutschen Koalitionssystem ist eine 12%-Partei in der Lage, solch eine Macht zu entwickeln, die Kernkraftwerke abzustellen, die Wirtschaftspolitik einmal in ihr Gegenteil zu verkehren, wie in den letzten 3, 4 Jahren, und alle möglichen Ämter und Posten mit ihren Anhängern zu besetzen. Da kann man fast sagen, ja, dieses System ist optimiert für eine Partei wie die Grünen. Natürlich finden die das toll. Aber 56% der Menschen, die eben nicht dieser Auffassung zu sein scheinen, haben das komische Gefühl, dass Minderheiten, also Minderheitsparteien, ihnen einen politischen Kurs aufoktroyieren. Das ist kein gutes Zeichen. Und die, sagen wir mal, was das auch immer war, was die da veranstaltet haben, hat ja nicht gerade einen Aufbruch ausgelöst. Also Deutschland bleibt im Stillstand stehen, während Italien unter Meloni nur einfach kurz, das muss ja dann doch auch gesagt werden, das 3% Defizitziel, das der Maastricht-Vertrag vorgeschrieben hat, erreicht, sodass Meloni jetzt darüber nachdenken kann, die Steuern zu senken. Italien regiert, ja, ich sage jetzt von einer damals hieß es postfaschistischen Partei, befindet sich in einem Zustand der Stabilität wie fast seit 50 Jahren nicht mehr.
Was könnte Merz von Meloni lernen, auch hinsichtlich der Wirtschaft? Die ist ja auch nicht gerade am Frohlocken, die Industrie in Deutschland. Da ist auch die Stimmung eher gedämpft, um es so freundlich zu formulieren. Was macht Meloni richtig? Wo könnte sich Merz eine Scheibe abschneiden?
Weiß nicht mal. Ich glaube, was Meloni hauptsächlich richtig macht, ist, dass sie entgegen der Erwartungen an sie eine ungeheuer pragmatische Politik betreibt, die vertrauenserweckend zu sein ist auf die Bevölkerung, sodass auch die Teile, die sich vorher Sorgen gemacht hatten, ob dieser ja eben doch ja eher rechten Partei, die da die sie angeführt hat. Ich höre das auch von italienischen Freunden von mir, die einfach sagen, sie ist auch eine hervorragende Schauspielerin in dem Sinne. Also sie überträgt eine Art Vertrauen und Confidence in die Bevölkerung, das Italien so lange nicht gesehen hat. Und dann gibt es zyklische Faktoren, die der italienischen Wirtschaft helfen. Im Gegenzug dazu, die deutsche Wirtschaft wird von so tiefen strukturellen Problemen in der Automobilbranche und anderen Branchen geprägt. Das ist eine sehr schwere Aufgabe, das zu drehen. Man muss aber sagen, die psychologischen Fähigkeiten, zumindest irgendeine Art von, wenn es nur die Vision einer Aufbruchsstimmung ist, diese Fähigkeit geht unserer jetzigen Regierung komplett abhanden.
Ist Deutschland eigentlich jetzt für dich als Investor Ist das ein interessanter Case, weil er so runtergewirtschaftet ist, dass es schon wieder interessant ist, um Geld da rein zu investieren, um darauf zu wetten für die Zukunft, weil es kann ja eigentlich nur besser werden. Ist Deutschland aus Investorenperspektive ein interessantes Land?
Ja, Friedrich Merz behauptet ja, Deutschland wäre, hat er jetzt vor einer Woche erzählt, also die unheimlich viele internationale Investoren würden ihn anrufen und sagen, wir wollen in Deutschland investieren. Das war ihm sehr wichtig, das zu sagen. Ich würde mal sagen, das ist doch völlig eigentlich relativ irrelevant. Seine Aufgabe muss darin bestehen, dass ein Land, das einen riesigen Überschuss an Geld hat, also es braucht ja in dem Sinne gar keine Investitionen von irgendwo, dass diese Gelder im Inland für Investitionen freigesetzt werden. Also, dass es Ideen gibt. Ich sag mal, da gab es einen tollen, tollen Bericht über Startup-Companies, jetzt war in Schweden der konkrete Fall, die im KI-Sektor arbeiten, die aber anders als die Amerikaner nicht die generative künstliche Intelligenz, also wer entwickelt als erster die Superintelligenz, das ist dieser Kampf zwischen den großen amerikanischen Konzernen, sondern die einfach sagen, okay, die machen das, wir nutzen das und versuchen, Applikationen zu entwickeln für Anwälte, für sonst was. Und daraus entstehen ganz tolle Unternehmen. Und ich meine, dass da Deutschland auch eine wahnsinnige Chance hätte. Aber wir brauchen mehr Risikokapital auch aus uns selber heraus. Und darum hatte ich diese verrückte Idee, die kannst du jetzt für völlig bekloppt halten. Aber nach der Wiedervereinigung, und die ist auch ins Unreine gesprochen, hat, also die kam ja einfach so diese Woche. Also, wenn du sie für ganz schlecht hältst und ich mich damit blamiere, dann musst du so tun, als wäre ich nicht da. Nein, als Deutschland die Wiedervereinigung gemacht hat, 19, also gemacht hat, als die Wiedervereinigung stattfand, gab es ein riesiges Programm, um Immobilien, also weil Investitionen in Ostdeutschland zu beschleunigen. Und da konntest du also deine Investitionen innerhalb von ein oder 2 Jahren komplett abschreiben, also gegen deine Einkommensteuer verrechnen. Ich habe mir mal gedacht, was ist denn, wenn die Bundesregierung mal ein ganz simples Programm macht? Du kannst bis zu einem Betrag von deinem versteuerbaren Einkommen, weiß ich, 50% irgendwas, kannst du sofort von der Steuer absetzen, wenn du sie in irgendeine Form von Risikokapital, Fonds oder sonst was investierst. Man ist jetzt ins Unreine gesprochen, aber wir brauchen so einen Moment, wo wir nicht darauf warten, dass diese Bundesregierung den Sozialstaat reformiert, oder Deutschland, habe ich heute gelesen, ist der größte Zahler von Entwicklungshilfe auf der ganzen Welt. Man möchte fast sagen, Kinder, habt ihr nicht mitgekriegt, dass wir nicht mehr so reich sind verglichen mit früher. Ihr müsst einmal alles mal berechnen. Das ist Warten auf Godot. Vielleicht reicht es, wenn die Regierung einfach mal hingeht und macht ein paar Dinge, die diese Energie des Privatsektors wieder befreit. Und nicht, indem man sagt, wir versprechen euch, dass wir ab jetzt bürokratischen Unsinn aus Brüssel nicht noch unsinniger machen, was nicht zu meinem vertrauensbildenden Maßnahmen bei mir beiträgt. Also ich glaube, es ist Zeit, was zu riskieren, im Elon Musk'schen Sinne, für unsere Bundesregierung. Und das ist nicht die Verschuldung in die Stratosphäre zu treiben, sondern ein paar innovativere Ideen.
Also mehr Musk und mehr Meloni-Wagen in Deutschland.
Da könnte man was sagen, ja.
Lieber Lenny, ganz herzlichen Dank für deine Ausführungen. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen der Weltwirtschaft und Weltwoche Daily Spezial. Vielen Dank.